Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 471 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle unsere Zuhörerinnen und alle unsere Zuhörer und verspreche Ihnen, es gibt heute wieder einige interessante Themen. Und ich will gar nicht so viel erzählen dazu, sondern wir sollten gleich beginnen. Wenn in Zukunft Ihr Nachbar mit seinem Mülleimer spricht, sollten Sie nicht den Notarzt rufen, sondern sollten eventuell überlegen, ob das eine neue Entwicklung in der Technik ist. Und zwar wird zurzeit über die Plattform Indiegogo ein Betrag von 50.000 Euro gesammelt für eine Entwicklung, für eine App, die eine Genicam oder Genicam, die für $120 künftig dann zu kaufen sein sollte, schon in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Und zwar geht es darum, man will eine kleine Technikschachtel in einen Mülleimer hineinhängen. Diese kleine Technikschachtel ist mit einem Scanner ausgerüstet und hat ein WLAN-Modul an Bord, mit dem es über das eigene WLAN zu Hause dann ins Internet gehen kann. Jo, und was soll das nun? Ja, immer dann, wenn Sie Müll in den Mülleimer bringen, soll diese kleine Genicam, der Scanner da drin, erkennen, was Sie wegwerfen. Und dann sagen, aha, der hat die Verpackung für, was weiß ich, Kartoffeln weggeworfen. Also braucht er wieder Kartoffeln. Der hat für seine Salami die Verpackung weggeworfen. Also braucht er wieder Salami oder für seine Pizza oder was auch immer. So verrückt wie das klingt, aber es gibt ja nun mal verrückte Sachen. Es wird aber noch schlimmer, denn in diesem kleinen Gerät steckt auch noch ein Mikrofon drin. Und da kommen wir zu dem Eingangssatz. Sie können dann an dem Mülleimer auch sagen, von der Pizza, die ich jetzt hier wegwerfe, hätte ich gern 3 Stück. Ja, aber das Gerät kann Ihnen die natürlich nicht geben, sondern es überträgt diese Daten zu einem Server. Und dort wird Ihre Einkaufsliste dann verwaltet, so eine Art Einkaufszettel. Diese liegt in der Datenbank bei dem Hersteller und wird auch über mehrere Mülleimer, es gibt ja Leute, die mehrere Mülleimer haben, dann gemeinsam verwaltet. So, und Sie können dann anschließend sagen, so, jetzt sag mir mal, ich will einkaufen gehen, was muss ich denn kaufen? Es ist schon ein bisschen bescheuert, oder? Ich meine, gut, das ist eine Idee. Das ist ganz schön. Und wir haben ja auch solche Sachen gehabt, dass ein Kühlschrank die Sache verwaltet und so. Aber hier kommt, glaube ich, was anderes hinzu. Hier steckt ein ganz knallhartes Geschäftsmodell dahinter. Wenn nämlich das, was Sie an Müll, an Verpackungen entsorgen, in einem zentralen Server gehostet wird, wenn dann diese Daten ausgewertet werden können, wenn diese Daten dann verkauft werden können, wenn Sie die Liste abrufen und dann eventuell gleichzeitig auch noch gucken, wo was im Angebot ist und vielleicht der Laden, wo Sie einkaufen gehen, dann schon weiß, was hat er weggeworfen, was will er kaufen. Irgendwo hört es doch auf, oder? Diese Art der totalen Überwachung, weil hier die Hoffnung dahinter steckt, etwas zu vermarkten, dass Ihnen dann vielleicht irgendein Laden eine E-Mail schickt und sagt, du kaufst du lieber heute bei mir, ich habe die und die Pizza im Angebot, extra für dich. Und dann die Butter oder was Sie sonst noch kaufen, ist dann eben teurer dafür. Naja, also wir werden es abwarten. So ganz große Hoffnung habe ich nicht, dass das kommt. Naja, Hoffnung, so ganz große Befürchtung, muss ich mal sagen. Denn dazu ist mir die Idee eigentlich zu bescheuert. Aber man weiß ja nie, was irgendwann in dieser Welt Realität wird. Auf jeden Fall, die Idee ist schön. Und wäre sie am 1. April gekommen, hätte ich es einen tollen Scherz gefunden. Aber sie ist ernst gemeint. E-Kall, das ist nicht die, der Versuch der Kontaktaufnahme zu Ihrem Kollegen Karl, sondern es ist eigentlich E-Call, also ein elektronischer Ruf. Und das ist eine Technologie, die es bei einigen Premium-Herstellern in der Hauptsache schon seit einem Jahrzehnt oder länger in Kraftfahrzeugen gibt, dass man im Notfall auf eine Taste drückt und das Auto Hilfe ruft. Natürlich nicht per Lautsprecher den Nachbar oder die Rehe in der Umgebung anspricht, sondern das geht natürlich per Funk über das mobile Funknetz, was wir ja nun nahezu überall lückenlos verfügbar haben. Und da hat sich etwas getan. Eine schöne, gute, hilfreiche, tolle Sache. Wenn nicht da wieder der Pferdefuß wäre. Aber fangen wir da erstmal an. Am 28.04. diesen Jahres, also vor einer guten Woche, hat das Europäische Parlament den Einbau von E-Call-Systemen in Pkw und auch in leichte Nutzfahrzeuge beschlossen. Das heißt, künftig sollen dann ab 2018 in der EU nur noch Neufahrzeuge mit diesem E-Call-System zugelassen werden. Wobei geht es nun darum? Nun, das ist eine Technologie. Unsere Autos sind ja vollgestopft mit Elektronik, die meist sogar funktioniert. Und die können ja nun Fahrsituationen nicht nur beurteilen, auch eingreifen, helfen und sonst was. Aber wenn es dann doch mal geknallt hat, auch das kann heute ein Fahrzeug, zumindest die Elektronik da drin, erkennen. So, und dann kann diese Elektronik sagen, das ist ein Unfall, das ist ein unerwartetes Ereignis, hier braucht der Insasse oder die Insassen Hilfe. In einigen Fällen, weiß ich, wurden die dann über eine Sprachausgabe angesprochen und wenn sie sich nicht gemeldet haben oder unverständlich die letzten Röchler von sich gegeben haben, hat dann die Elektronik gesagt, okay, dann rufen wir die Hilfe. Das ging meist über die Hersteller-Server, die dann weiterhin die Notrufe da weitergeleitet haben. E-Call soll direkt auf die Rufnummer 112 gehen. Jetzt müssen natürlich diese Notrufzentralen auch ausgerüstet sein und werden, kommt auch. Und dann sagt die Elektronik im Auto, pass auf, ich bin der und der, ich bin dort und dort, ich habe einen Unfall, das sind die Daten, der und der Schwere, ich habe so viel Insassen an Bord und Uhrzeit, Datum und das Übliche und natürlich die GPS-Daten. Das heißt, GPS muss im Fahrzeug drin sein, ist ganz klar, sonst weiß es nicht, wo es ist. Und ein Telefondienst muss auch drin sein. Das soll über ein GSM-Modul erreicht werden, was ohne ein SIM auskommt, wo man also nicht dann irgendwo in vier Buchstaben laden gehen muss, um eine neue Aufladenbon zu kaufen. Soweit ist das ja alles schön, gut und auch hilfreich. Ich meine, die Technologie, wenn man sich das mal überlegt, ich kann mich noch erinnern, da hatten wir 50.000 Unfalltote pro Jahr. Das ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her. Anfang der 90er Jahre, im vergangenen Jahrhundert, dieses Jahrhundert haben wir es ja noch nicht, da waren wir irgendwo so in der Größenordnung jenseits der 10.000, 11.000, 12.000 sowas. Heute sind wir bei 3.000, also unter 4.000 Unfalltote pro Jahr. Eine sehr positive Entwicklung, die auf viele Sachen zurückzuführen ist. In der Hauptsache dürfte es wohl die Technik der Fahrzeuge sein, die immer ja sicherer geworden sind durch Einsatz von Elektronik, muss man hier sagen. Natürlich auch Mechanik, also Airbags, Seitenairbags, Kopfairbags, Knieairbags, was weiß ich, was es da all für einen Kram gibt. Also ringsrum in Luftsäcke eingepackt, ist ja eine schöne Sache. Die Autos haben Knautschzonen, ist auch eine schöne Sache. Früher hatten sie nur Knutschzonen, das war auch eine schöne Sache, aber die haben nicht so geholfen bei Unfällen. Also die Technik insgesamt hat das Autofahren viel, viel sicherer gemacht. Wenn jetzt noch so etwas hier dazu kommt, und das kommt ja nun, da muss man ganz klar sagen, auch hier wird Technik sinnvoll eingesetzt. Nur, was geschieht mit den Daten? Das Fahrzeug könnte ja nun theoretisch überall ortbar sein. Es hat ja nun so eine GSM-Box auf jeden Fall zwangsweise irgendwo eingebaut, ist also immer in irgendeinem Netz. Es kann ja nicht erst sagen, huch, haben wir einen Unfall, schalten wir mal das Telefon ein, gucken mal, ob wir ins Netz kommen. Nein, nein, diese Sachen müssen ja alle vorher schon aufgezeichnet, protokolliert werden, auch wenn man es natürlich nicht dauerhaft macht. Aber was geschieht denn dann mit den Daten? Und wer hat auf diese Daten Zugriff? Das war im Vorfeld eine sehr, sehr intensiv betriebene Diskussion, auch mit den Datenschützern. Und hier muss man sagen, es scheint so, dass man hier Regelungen gefunden hat, die uns als Nutzer schützen, dass unsere Daten nicht vermarktet, weitergegeben, ausgebeutet oder sonst etwas werden. Denn man hat hier Datenschutzklauseln in diesem Gesetzentwurf sukzessive so weit verschärft, dass Fahrzeuge nicht mehr aufgrund dieser eCall-Technologie verfolgt werden können, ständig überwacht werden können, auch bevor ein Unfall passiert. Und die vom System dann gesendeten Daten nach einem solchen Ereignis, nach einem Unfall, die dürfen auch nur Informationen zum Fahrzeugtyp, zu der Art des Kraftstoffes, ist für Feuerwehr und Rettung sowas natürlich wichtig, Unfallzeitpunkt, Fahrzeugposition und Anzahl der Insassen beinhalten. Das ist also soweit geregelt. Die Notfalldienste dürfen diese Daten, die dann so gesammelt werden, man muss sie ja erstmal speichern, damit man sie dann auch weitergeben kann, ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung der betroffenen Personen nicht an Dritte weitergeben. Die Hersteller der Autos, der Elektronik, die dann da zwangsweise eingebaut wird, positiv gesehen zwangsweise, die müssen auch gewährleisten, dass diese Technologie vollständig und dauerhaft gelöschte Daten auch nicht wiederherstellen kann. Das heißt, sie muss gelöscht werden, alles, was da gesammelt worden ist. Naja, da genau an dem Punkt setzt mein Problem ein. Diese Daten werden verteilt, die kommen in irgendwelche Unfallzentralen, die werden irgendwo in Backups gespeichert, die werden, was weiß ich, wo auch immer hin. Und wenn da steht, nur auf Zustimmung der betroffenen Personen dürfen sie weitergegeben werden, das ist für mich erstmal nur Augenwischerei. Denn wenn ein Richter in Deutschland kommt und sagt, ich will die Daten haben, dann kriegt er die auch. Wir haben eigentlich da keine Möglichkeit zu sagen, nee, auch wenn du Richter bist, kriegst du nicht, will ich nicht. Und überall da, wo solche Schnittstellen sind, wo man also wirklich eingreifen kann, überall da finden sich dann auch Möglichkeiten, dass solche Daten weitergegeben werden, illegal, ganz egal, und dass dann irgendeine Werkstatt kommt und sagt, du, ich mache dir ein Angebot, du hast einen Unfall so und so und ich repariere dir das und du kriegst einen Leihwagen und deine Frau kriegt einen Blumenstrauß und deine Kinder kriegen Spielzeug und das rechnen wir alles mit der Versicherung ab. Genauso wie Versicherer, die ja selbst Reparaturdienste sowas haben, auch die zweifeln schon daran, ob man denen dann ihr Geschäftsmodell kaputt machen würde. Aber das ist jetzt, naja, keine Spinnerei, sondern das ist aus der Realität, der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, dass alles das, was missbraucht werden kann, auch missbraucht wird. Eine sehr gute, sehr positive Entwicklung. Datenschutztechnisch gesehen hat man sich hier sehr viel Mühe gegeben, uns zu schützen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Da waren wir gerade bei Autos und ich will mal bei Autos bleiben. Scheinwerfer, das ist ja auch so ein Ding. Unsere alten Bilux-Lampen, diese Glühfunzeln, die da drin waren und fast ausgestorben sind, bis auf so ein paar alte VW-Käfer, die noch durch die Gegend flitzen. Das war ja noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir haben ja mittlerweile jede Menge andere Sachen, Laserprojektoren, LED-Scheinwerfer und so weiter und so weiter. Gerade in diesem Bereich Laserlicht tut sich sehr, sehr viel. Nur mal so einen kurzen Abriss, ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen. Da gibt es zurzeit Forschungsprojekte, die von der Industrie und auch vom KIT zum Beispiel getragen werden in Karlsruhe, diesem Karlsruher Institut für Technologie, die ja auch immer mitmischen, wenn es um solche Forschung in der Spitzentechnologie geht. Es wird mit Laserdioden blaues Licht erzeugt. Dieses blaue Licht wird auf Halbleiterspiegel geleitet und anschließend auf einen Konverter, der aus diesem blauen Licht weißes Licht macht. So, und nun kann man mit Hilfe dieser Spiegel, die unglaublich schnell umschaltbar sind, die Ausleuchtzonen dynamisch vor dem Fahrzeug, je nach Bodenwellen, Beladung, Kurven und so weiter, ausrichten, einrichten. Man kann Verkehrszeichen gezielt beleuchten. Man kann Gegenverkehr gezielt ausblenden. Man kann das Fernlicht fast unendlich weit, ich glaube mehr als 600 Meter, lässt der Gesetzgeber zwar nicht zu heute, ausrichten. Und man kann, wenn man langsam fährt, das Licht in die Breite, also in Seiten und so weiter, mit hinlenken. Also Autoscheinwerfer, was früher mal eine einfache Glühlampe war, mit dem Spiegel, der mehr oder weniger blind wurde im Laufe der Zeit, ist ein Hightech-Produkt geworden. Ob wir es bezahlen können, ist eine andere Frage hinterher. Aber auf jeden Fall tut sich da unglaublich viel. Viele kleine Spiegel lenken Licht selektiv in die Bereiche, die für uns als Autofahrer wichtig sind. Das, was früher der Quellekatalog war, wenn der kam, da habe ich dann erstmal da gesessen und geguckt, was gibt es Neues an Technik im Bereich Spielzeug, später dann sogar im Bereich Taschenrechner, das war immer, was da kommt. Eine Informationsquelle, als es das Internet noch nicht gab. Nun gibt es das Internet, man kann sich also sehr viele Sachen im Internet suchen. Das meiste überhaupt, viel mehr als das, was man so auf Papier zur Verfügung hat und bekommt und vor allen Dingen aktuell. Und für mich ist eigentlich so Versandhäuser, diese elektronische Bucht, also eBay meine ich damit, für mich zu der Information geworden, die früher ein solcher Quellekatalog für mich hatte. Da kann ich sehen, suchen, finden. Ich suche und finde da besser als bei Amazon. Amazon ist ja ein Festpreis, also da kann ich nichts zu dynamischen Preisen als Versteigerung einstellen. Außerdem habe ich bemerkt, dass oft bei Amazon die Sachen teurer sind als bei eBay, auch wenn es zum Festpreis bei eBay eingestellt wird. Aber mir sind auch andere Dinge aufgefallen und das ist der Punkt eigentlich, über den ich sprechen will. Ich habe schon oft Angebote gesehen, die unglaublich günstig waren und dann hatten die Versandkosten für 150 Euro oder sowas da drauf. Gut, bei anderen Anbietern hat das Produkt dann genauso viel gekostet, nur da war es ehrlich teuer und die Versandkosten lagen eben bei 10 Euro. Und bei den Lumpen, würde ich mal sagen, die locken dann mit sehr niedrigen Preisen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht der ganze Grund dafür, denn auf den Kaufpreis, da gibt es ja für eBay eine Provision. Je höher der Preis, je höher die Provision. Und nun ist klar, wenn ich einen Artikel für 1 Euro kaufe bei irgendjemand und 150 Euro Versandkosten bezahle, dann guckt eBay in die Röhre. Und da das Wachstum bei dem nicht mehr so richtig funktioniert, die Märkte scheinen ziemlich gesättigt zu sein mit An- und Verkauf und so weiter, gucken die jetzt genauer da drauf. Die haben zwar auch früher schon solche übertriebenen Versandkosten abgemahnt, aber jetzt werden zum 6. Mai, also übermorgen, die Geschäftsbedingungen insoweit geändert, dass eBay sagt, Versandkosten, da wollen wir auch was davon haben. 10% gibst du mir. So, da kann man sagen, okay, dann können die Leute, die so, vielleicht ein bisschen unlauter ihre Angebote einstellen, können das nicht mehr so kostengünstig machen. Da ist es dann besser, wenn die den reellen Preis machen und die Versandkosten niedrig halten. Alles gut und schön. Nur das ist natürlich so, dass dann auch der Privatmann, der sein altes Sofa oder seinen alten Computer oder sein altes Mobiltelefon für 1 Euro einstellt und der das dann versichert für 10 Euro versenden will, dass der dann unterm Strich vielleicht Geld drauflegen muss. Denn wenn das dann wirklich für 1 Euro weggeht und ich habe 10 Euro versicherte Versandkosten und ich muss davon 1 Euro abdrücken, dann bleibt nichts mehr übrig. Das heißt also, diese Billigangebote wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben. Zumindest von Händlern, denn eBay hat gesagt, okay, wir wollen, dass der Privatanwender da ein bisschen geschont wird, also Privatkunde, 20 private Auktionen pro Monat sind dann kostenlos und erst ab der 21. fallen Gebühren an. Man wird sehen, wie es ist, aber auf jeden Fall sollte man darüber nachdenken, wenn man selbst etwas künftig bei eBay einstellt, dass die dann auch bei den Versandkosten, ob berechtigt oder unberechtigt, die Hand aufhalten. Man könnte natürlich auch sagen, wenn eBay sagt, wir sind ja so reich und so dominierend, wir wollen gar nicht unsere Kunden, Privatkunden weiter abzocken, sondern wir verbieten denen einfach nur ganz klipp und klar überhöhte Versandkosten zu kassieren. Das wäre eigentlich verbraucherfreundlicher. Aber wir können es nicht ändern und der eine oder andere will es vielleicht auch nicht ändern. Ich bedanke mich bei Bodo. Seit Jahren schickt mir Bodo immer wieder E-Mails. Ich habe oft Tipps oder sowas von ihm bekommen. Bodo ist ein Linux-Fan, ein Linux-Freund und ein manchmal kritischer Zuhörer und Zuseher. Aber jetzt hat er mich auf etwas aufmerksam gemacht, was da neu kommen wird. Und zwar ein C65. Es soll wohl der Nachfolger des legendären Brotkastens sein, des C64. Und zwar heißt das Teil dann Mega 65, schwimmt so voll auf der Retrowelle, die da seit einiger Zeit immer stärker wächst. 8-Bit-Computer sind ja nun in, merkwürdigerweise. Dieses neue System wird also vollständig auf Open Source setzen, sowohl bei der Software wie auch bei der Hardware. Und man soll die ganzen alten C64-Programme darauf laufen lassen können. Also, Augen aufhalten, es tut sich etwas. Es ist erstmal eine Kickstarter-Kampagne und man entwickelt also im Moment dieses Konzept Mega 65. Wir werden sehen, es wird ganz sicher kommen. Das ist etwas, was hat mit Sicherheit Zukunft, weil viel, viel Interesse da ist. Und wir sehen es ja auch bei uns wieder. Wir hatten in den letzten Fernsehproduktionen, das heißt, eine konnten Sie bisher erst sehen, alte Sachen vorgestellt. Und ich habe jetzt schon einige Leute, die da geschrieben haben, sogar ins Gästebuch, da hat sich einer bedankt, der hat sich über den Akustikkoppler gefreut, können Sie da nachlesen. Und eine ganze Menge andere, die sagen, es ist ja einfach toll, ich hatte es ja schon vergessen, dass es sowas gab. Aber lesen Sie mal bei uns im Gästebuch den Eintrag von, ich glaube, ich habe ihn heute freigeschaltet. Beschreibt einer, der schon jenseits der 50 ist, tatsächlich auch die Situation, dass er als IT-Fachmann irgendwo im Laden steht und da sind die Kiddies daneben und die beäugen ihn merkwürdig, so als hätte er nun null und nichts Ahnung davon. Wie das mal war mit Computer, das hat eigentlich die Welt schon vergessen, bis auf die Alten, die es miterlebt haben. Und sowas wieder hervorzukramen. Ich werde mal den Kollegen Back fragen, ob wir nicht in den nächsten beiden Sendungen nochmal irgendwelche alten Geräte rauskramen und vorstellen können. Denn es ist schon so, dass viele sagen, ach ja, Mensch, das habe ich ja auch gehabt. Ach ja, so klar, das war so und so und so hat das funktioniert. Und viele Jüngere, die sitzen da und sagen, nee, kann doch nicht sein. So haben die mal mit Computern gearbeitet und das gab es mal. Auf der einen Seite gibt es sicher Erstaunen, was früher an Technik schon da war. Auf der anderen Seite sagt man, Mann, dass es sowas mal gegeben hat, kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig und wirklich vorstellen. Immer mal wieder werfe ich einen Blick auf Roboter und nun gibt es etwas, zwei Kerle, die, naja, nicht für den Hausgebrauch gedacht sind, Fetch und Fright. Der Fetch soll um die $100,000 kosten und der Fright soll etwa $30,000 kosten. Das sind Lagerroboter. Und zwar einer, der hat einen 2 Meter lang ausfahrbaren Arm. Das ist der Fetch, der kann also im Lager durch die Regale gehen und kann aus Regalen irgendwelche Sachen herausholen, greifen. Und der Fright, der Einkaufskorb, der läuft hinter ihm her und der wird dann von dem Fetch vollgepackt. Warum man das geteilt hat? Naja, es ist flexibler, weil der Fetch nicht in der Lage wäre, so viel Last, diese 70 Kilo, die der frei transportieren kann, tatsächlich mit sich herumzuschleppen und gleichzeitig noch flexibel seinen Arm ausfahren, schwenken, neigen, in die Regale greifen und so weiter. Es gibt ein Video dazu im Internet, wenn Sie also nach diesen beiden Jungs da suchen. Da kann man also relativ gut sehen, wie man sich das gedacht hat. Gut, der Fetch kann nur bis zu 6 Kilogramm Gegenstände tragen, rausholen. Aber es ist nun mal ein Anfang. Und wenn ich da irgendwo 2 Meter hoch greifen müsste, 6 Kilo ist ja auch für mich schon dann etwas so irgendwo mit den Fingerspitzen da zu ertasten. Die arbeiten mit Laserscannern, mit 3D-Scannern, scannen ihre Umwelt, erkennen also, was um sie herum vorgeht, können sich selbst orientieren und fahren auch keine Menschen tot oder sowas, die da bisher im Lager arbeiten und können natürlich auch nicht unbedingt alles. Wenn es also um sensible Sachen geht, vielleicht um Glas oder ähnliches, passen sie, zumindest der Fetch. Der Fright, der kann auch hinter Menschen herlaufen, die durchs Lager gehen und solche Dinge, für die die Maschine eben noch nicht geeignet ist, greifen und ablagern. Die trägt er denen hinterher und jo. Also auch hier in dieser Technologie geht es weiter und ich denke schon, dass auch da viele Arbeitsplätze künftig durch Maschinen ersetzt werden, was auf der einen Seite schlecht ist, auf der anderen Seite. Und wir brauchen ja hochqualifiziertere Leute, nicht nur die, die im Lager rumlaufen. Wenn das sozial verträglich gestaltet würde, was es ja nicht ist, wäre das eine schöne Sache. So, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, mal ganz kurz. Also, Android 5.1 habe ich mir mal auf mein Telefon geholt, bevor ich dann irgendwann route, weil der Hersteller Sony für mein Telefon, für mein neues, noch nicht die Möglichkeit dafür geschaffen hat. Gut, es gibt hintenrum und so weiter, aber wenn da was schief geht, ich will ja auch dann Recovery machen können und da fehlt mir dann noch ein bisschen was. Ja, großartig geändert hat sich nichts. Was mir aufgefallen ist, diese Schnelleinstellungen, das ist schön, die ziehe ich einfach oben aus der Leiste herunter und habe dann die Möglichkeit, Bildschirmhelligkeit, Bildschirmdrehung, WLAN, Bluetooth und so weiter, das alles einfach ein-, auszuschalten, umzuschalten. Und das ist eigentlich das, was mir so aufgefallen ist. Insgesamt läuft es was runter. Es wirkt auch etwas schöner von der Oberfläche, von dem Startbildschirm und Ähnlichem her. Die Einstellungen auch im Bereich Kommunikation, WLAN und Telefon sind besser dargestellt, griffiger für meine Begriffe. Nur eins. Ab und zu dreht dieses blöde Teil jetzt nicht mehr den Bildschirm. Da muss ich dann alle Applikationen, die laufen, beenden und hoffen, dass sie dabei war, die das macht. Ich habe sie noch nicht gefunden, aber egal. Schauen Sie sich das an, also es ist nichts Schlimmes. Insgesamt eine leichte Verbesserung, das Android 5.1, wenn es für Ihr Telefon angeboten wird, einfach nehmen. So, das war's für heute. Es waren bunte Themen, wie immer. Ich habe noch die doppelte Anzahl eigentlich. Aber mal sehen, wenn sich bis nächste Woche nicht viel Neues ereignet hat, kommen die, die heute übrig geblieben sind, noch dran. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, egal wann Sie das hören. Schönes Wetter ist ja angesagt. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.